8. Mai 1955. Ein strahlender Frühlingstag liegt über Deutschland. Viele Trümmer und Ruinen sind abgetragen. In Städten und Dörfern ist es wieder lebendig geworden. 3652 Tage sind seit der Stunde Null ins Land gegangen. Professor Theodor Heuss ist Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Dr. Konrad Adenauer, Kanzler der Bundesregierung. Dr. Eugen Gerstenmaier hat während der zweiten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag die Präsidentschaft übernommen. Der Gesetzgeber arbeitet. Mehr als 22 Millionen Menschen sind erwerbstätig. Die Zahl der Arbeitslosen ist auf 800.000 zurückgegangen. Das Volkseinkommen erhöht sich sprunghaft. Der Industriearbeiter verdient etwa 100 Mark in der Woche. Das deutsche Volk hat Vertrauen in die neue Währung. Die Spartätigkeit steigt. Seit 1949, der Gründung der Bundesrepublik, wurden mehr als 2 Millionen Wohnungen gebaut. Die Außenwirtschaft der Bundesrepublik entwickelt sich günstig. Die deutschen Vermögensanlagen im Ausland überschreiten die 400-Millionen-Mark-Grenze. Mit dem Sozialprodukt wächst auch der Bundeshaushalt, von dem 36,2% für Sozialleistungen aufgewendet werden. Die drei westlichen Siegermächte haben ihre Vorrechte bis auf wenige Ausnahmen aufgegeben. Das amerikanische, britische und das französische Besatzungsregime ist zu Ende. Die Deutschen haben wieder Freunde im Ausland gewonnen. Die Bundesrepublik begann wirtschaftliche und diplomatische Beziehungen über die Grenzen hinweg anzuknüpfen. Der Schumann-Plan bringt Deutschland in die Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Die Bundesrepublik ist Mitglied des Europarates. Die Saarfrage steht kurz vor ihrer Lösung. Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Souveränität erlangt. Der Deutschlandvertrag ist am 5. Mai 1955 in Kraft getreten, in dem es heißt:
Die Unterzeichnerstaaten sind darüber einig, dass ein wesentliches Ziel ihrer gemeinsamen Politik eine zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Gegnern frei vereinbarte friedensvertragliche Regelung für ganz Deutschland ist, welche die Grundlage für einen dauerhaften Frieden bilden soll. Sie sind weiterhin darüber einig, dass die endgültige Festlegung der Grenzen Deutschlands bis zu dieser Regelung aufgeschoben werden muss. Bis zum Abschluss der friedensvertraglichen Regelung werden die Unterzeichnerstaaten zusammenwirken, um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirklichen: ein wiedervereinigtes Deutschland, das eine freiheitlich-demokratische Verfassung, ähnlich wie die Bundesrepublik, besitzt und das in die europäische Gemeinschaft integriert ist.
Bundestagspräsident Gerstenmaier nahm die Souveränitätserklärung zum Anlass, um folgende Feststellungen zu treffen.
Weil das deutsche Volk im Jahre 1933 seine Rechtssicherheit und seine innere Freiheit an eine totalitäre Diktatur verlor, hat es Jahre danach, am 8. Mai 1945, auch seine äußere Freiheit verloren. Der Herr Bundeskanzler hat dem Deutschen Bundestag mitgeteilt, dass in dieser Stunde das Besatzungsregime beendet ist und der größere Teil Deutschlands, die Bundesrepublik, ihre innere und äußere Freiheit wiedererlangt hat, ungeachtet der verschiedenartigen politischen Beurteilung der soeben in Kraft getretenen Verträge, begrüßt dieses Haus gewiss jedes Ereignis, das dazu angetan ist, dem ganzen deutschen Volk seine innere und äußere Freiheit wiederzugeben und seinen Frieden und seine Einheit zu sichern. Auch wenn das Besatzungsregime dank der Einsicht der westlichen Besatzungsmächte und der Weisheit ihrer in Deutschland stationierten hohen Kommissare seit Jahren vom deutschen Volk nicht mehr als schwere Bedrückung empfunden wurde, so ist sich der Deutsche Bundestag und mit ihm das deutsche Volk der Bedeutung der Stunde wohl bewusst, in der das Besatzungsstatut fällt. Dieser Augenblick gehört nicht der eingehenden Würdigung der deutschen Geschichte eines Jahrzehntes. Aber eine dreifache Vergegenwärtigung scheint mir erlaubt, ja notwendig. Erstens, die Verantwortung der obersten frei gewählten Vertretung des deutschen Volkes für den Weg und das Schicksal der Deutschen ist damit noch unmittelbarer und unabweisbarer für uns alle geworden. Zweitens, in dieser Stunde gehen unsere Gedanken zu allen Deutschen, denen es verwehrt ist, mit uns in Freiheit und Einheit zusammenzuleben. Wir gedenken damit auch unsere Kriegsgefangenen und Vermissten. Es ist unser fester und gemeinsamer Wille, dass die neu erworbene Freiheit im Dienst der Wiedervereinigung unseres Vaterlandes stehe. Dieses Haus wird nicht müde werden, dafür Voraussetzungen zu schaffen und die Einheit der Nation zu verwirklichen. Und drittens, der Deutsche Bundestag ist gewiss, einmütig gewillt, Deutschlands Freiheit in den Dienst des Weltfriedens und der Völkerversöhnung zu stellen und damit der Schaffung einer neueren, besseren Ordnung zwischen den Völkern unseres Kontinents zu dienen. Meine Damen und Herren, trotz der Bitternis und des Leides um das geteilte Vaterland darf diese Stunde nicht danklos zu Ende gehen. Unser Dank gilt Gott, dem Herrn der Geschichte, für die Rettung unseres Volkes und des größeren Teiles unserer Heimat vor der physischen Vernichtung. Es ist der Dank für die Heilung schwerer Wunden, für die Rückgewinnung der Freiheit im größeren Teil unseres Vaterlandes und schließlich für die ehrenvolle Rückkehr Deutschlands in die Gemeinschaft der freien Welt. Noch ist die Wiederherstellung des Vaterlandes nicht vollendet. Wir aber vereinen uns mit allen Deutschen im Osten, im Westen, im Norden und Süden Deutschlands in der Hoffnung und in der Bitte, dass für ganz Deutschland bald die Stunde der Einheit und der Freiheit in einer befriedeten Welt schlagen möge.
Der Teil Deutschlands also, dem von den einstigen westlichen Kriegsgegnern und jetzigen Freunden die Freiheit geschenkt wurde, begann den Weg in eine neue, blühende, friedliche Zukunft. Freilich immer nach dem Schicksal der 18 Millionen Deutschen fragend, die durch eine willkürlich gezogene Zonengrenze vom westlichen Teil ihres Vaterlandes abgeschnitten waren und unter denen sich Millionen Vertriebene befanden. Die Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten und aus der Tschechoslowakei, die zwischen Oder und Elbe eine neue Heimat gesucht hatten, konnten sehen, wie ihre Schicksalsgefährten westlich der Zonengrenze im Zuge des allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Aufbaues der Bundesrepublik Deutschland rasch sich eingliederten und ihren Lebensstandard, dank der Maßnahmen der Bundesregierung und des Bundestages, der allgemeinen Lebenshaltung anpassten. Wie war zu diesem Zeitpunkt die Lage der nahezu 8,8 Millionen Heimatvertriebenen, die 1955 in der Bundesrepublik lebten, und 17,4% der Gesamtbevölkerung ausmachten?
Gewiss, die ersten Jahre nach der Stunde Null waren schwer. Neben dem Verlust der Heimat hatten sie wirtschaftlich Not zu leiden. Zunächst waren es die Kirchen, die wiedererstehenden kirchlichen und paritätischen Wohlfahrtsverbände und die Gemeinden, die in Gemeinschaft mit den Ländern über die ersten schlimmen Wochen und Monate hinweghalfen. Erst 1949, als sich die Bundesrepublik Deutschland konstituierte und es möglich wurde, die Maßnahmen auf den Gebieten des Rechts, der Wirtschafts- und Sozialpolitik und 1952 des Lastenausgleichs in Angriff zu nehmen, war eine Ordnung der vertriebenen Probleme im Bundesmaßstab gegeben. Der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer berief in sein Kabinett einen vertriebenen Minister, und zwar Dr. Hans Lukaschek, der aus Breslau stammte, Oberbürgermeister von Hindenburg war und bis 1933 Oberpräsident von Oberschlesien gewesen ist. Seine erste Arbeit als Bundesvertriebenenminister bestand darin, die vertriebenen Ballungsräume aufzulockern. Eine große Umsiedlung innerhalb des Bundesgebiets begann. Etwa 300.000 Vertriebene aus Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurden in anderen westdeutschen Ländern angesiedelt, wo sie Arbeit und Wohnung fanden.
Und das Ergebnis dieser 1950 begonnenen Aktion? Mehr als 1 Million Vertriebene und Flüchtlinge wurden aus diesen drei Ländern in das übrige Bundesgebiet umgesiedelt. Als Schlusstermin ist der 31. Dezember 1965 festgesetzt worden. Allein aus Bundesmitteln wurden, vor allem für den Wohnungsbau und für Transportkosten, etwa 2 Milliarden Mark aufgewendet. Eine Vertriebenenbank wurde eingerichtet und mit 3 Millionen Mark Anfangskapital ausgestattet. Lukaschek begann gemäß Artikel 131 des Grundgesetzes mit der Regelung der Versorgungsansprüche der Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 im öffentlichen Dienst standen und noch nicht ihrer früheren Stellung entsprechend verwendet werden konnten. Lukaschek leitete aber auch die Vorarbeiten für das große Werk des Lastenausgleichs ein, das einmalig in der Geschichte ist. Zunächst waren die Vertreibungsschäden zu ermitteln. Aber Lukaschek und die Bundesregierung strebten auch in einem umfangreichen Vertriebenengesetz eine klare Rechtsabgrenzung und Rechtsstellung der Vertriebenen durch Bundesrecht an. Bei all diesen Maßnahmen ging es und geht es auch in Zukunft um die soziale und wirtschaftliche Eingliederung der Vertriebenen bei Wahrung der kulturellen Tradition und des Rechts auf Rückkehr. Es ging um eine Entschädigung. Es ging um Hilfe zur Selbsthilfe beim Wiederaufbau der Existenzen. Es ging um die Einordnung in eine neue Gesellschaft, aber nicht um die Aufgabe des politischen Anspruchs auf die alte Heimat. Diese Gedanken zogen sich bei allen Maßnahmen der Bundesregierung und des Bundestages als Leitfaden durch die Vertriebenenpolitik. Auch Vertriebenenminister Lukaschek brachte dies zum Ausdruck, als er am 14. Mai 1952 im Bundestag erklärte:
Das Hohe Haus beginnt mit der dritten Lesung des Lastenausgleichsgesetzes. Alle Parteien sind sich der ganz großen Tragweite dieses Gesetzes für die Bundesrepublik und für die Vertriebenen bewusst. Darüber brauche ich kein Wort sagen. Ich will vom Standpunkt der Vertriebenen, aber auch vom Standpunkt der Bundesrepublik sprechen. Wir Vertriebene sind hier und haben mitgebracht alle unsere Traditionen aus dem Osten. Aus Ostdeutschland. Und da möchte ich vorausschicken, dass die höchste Tradition und das höchste Lob für die Bewohner Ostdeutschlands war, dass sie durch 7 Jahrhunderte Deutschland decken konnten, sodass Deutschland und besonders der Westen seine Kultur in Ruhe aufbauen konnten. Wenn wir nun hierher gekommen sind, dann ist die einzige Möglichkeit des Lebens für uns, dass die Bundesrepublik von uns mit aufgebaut wird. Denn ohne den Aufbau der Bundesrepublik und der deutschen Wirtschaft gibt es auch kein Leben für die Vertriebenen. Und dazu gehört auch die Übernahme all der Traditionspflichten, die wir von Hause mitgebracht haben, und darunter die Verteidigungspflicht.
Das Lastenausgleichsgesetz zusammen mit dem Feststellungsgesetz, einem Währungsausgleichsgesetz und dem Altsparergesetz bildeten die Grundlage für die Entschädigung der Vertriebenen. In einer großen Solidargemeinschaft wurde von allen Deutschen ein Werk der innerdeutschen Wiedergutmachung in Angriff genommen, das heute noch nicht abgeschlossen ist. Neben der Hauptentschädigung wurden Eingliederungsdarlehen gezahlt, Kriegsschadensrenten gewährt, Hausratentschädigung und Wohnraumhilfen geleistet, entsprechend der Präambel des Lastenausgleichsgesetzes, in dem es heißt:
In Anerkennung des Anspruchs der durch den Krieg und seine Folgen besonders betroffenen Bevölkerungsteile auf einen die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit und die volkswirtschaftlichen Möglichkeiten berücksichtigenden Ausgleich von Lasten und auf die zur Eingliederung der Geschädigten notwendige Hilfe sowie unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass die Gewährung und Annahme von Leistungen keinen Verzicht auf die Geltendmachung von Ansprüchen und auf Rückgabe des von den Vertriebenen zurückgelassenen Vermögens bedeutet, hat der Bundestag das folgende Gesetz beschlossen.
Was bewirkte dieses neu geschaffene Lastenausgleichsrecht? Als dessen Vater, der 1959 verstorbene Verwaltungsdirektor der Bodelschwingschen Anstalten in Bethel, Johann Kunze, gilt. Die Hoffnung der Kommunisten, dass durch das Einströmen von Millionen von Vertriebenen und Flüchtlingen in das Restdeutschland sozialer Sprengstoff angehäuft und damit Unruhe und Unzufriedenheit geschaffen werden könnten, haben sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, die Wirtschafts-, Sozial- und Vertriebenenpolitik der Bundesregierung und des Bundestages haben die aus ihrer Heimat Verwiesenen zu einem bedeutenden Wirtschafts- und Gesellschaftsfaktor gemacht, während die Außenpolitik der Bundesregierung den völkerrechtlichen Anspruch auf das Heimat- und Selbstbestimmungsrecht untermauerte und für die Welt sichtbar werden ließ.
Wenn man bedenkt, dass bei einer Bevölkerung der Bundesrepublik von 58 Millionen Menschen in 20 Millionen Haushalten nahezu 11 Millionen Anträge auf Schadensfeststellung eingereicht worden sind, so ist es gerechtfertigt, vom Lastenausgleich als einer sozialen Tat ohne Beispiel zu sprechen. Zusammen mit den Soforthilfen, die noch vor der Lastenausgleichsregelung gewährt worden sind, wurden bis Ende 1964 insgesamt 54 Milliarden Mark ausgegeben. Bereits 18 Mal wurde das Lastenausgleichsgesetz novelliert und in einigen Phasen erheblich verbessert. Ganz gleich, ob es sich um die Wiederherstellung verlorenen Wohnungseigentums, um Aufbau und Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der Vertriebenen oder um Rentenzahlungen aus dem Lastenausgleich handelte, der eingeschlagene Weg war so erfolgreich, dass heute, von einigen wenigen Bereichen abgesehen, die wirtschaftliche und soziale Eingliederung der Vertriebenen im freien Teil Deutschlands als nahezu abgeschlossen bezeichnet werden kann.
Eingliederung, aber nicht Verschmelzung. Dies war und ist der Grundsatz der Vertriebenenpolitik der Bundesregierung. Staatssekretär Peter Paul Nahm vom Bundesvertriebenenministerium definierte den Begriff Eingliederung folgendermaßen.
Eingliederung ist Teilhaberschaft an der Volkswirtschaft, der Eigentumsverteilung und dem Kulturleben, die dem Können, der Vorbildung, der Neigung und der Funktion in der heimatlichen Sozialstruktur entsprechen oder nahe kommen. Sie sucht in der neuen Umwelt die frühere oder im Zuge der Entwicklung als erstrebenswert erkannte gesellschaftliche Stellung zu erwirken.
Viele positive Wirkungen hat nach den Feststellungen des Staatssekretärs die so betriebene Eingliederung. Sie diene einmal der Stärkung der Lebenskraft, der Leistungsfähigkeit und Ausstrahlung des in Freiheit verbliebenen Teils von Deutschland. Sie verbreitere weiter die Basis rechtlichen Denkens, freiheitlichen Wollens und des Bekenntnisses zu einer den Eigentumsbegriff bejahenden Wirtschaftsordnung. Sie bewirke aber auch durch das Streben nach Wiederherstellung der harmonischen Sozialstruktur der Heimat eine Festigung der Standhaftigkeit des Westens und widerlege die kollektivistische Ideologie. Sie statte die Vertriebenen mit den Rechten und Pflichten aus, als gleichwertige Gebende und Nehmende am Leben der Gesellschaft, der Politik, des Geistes und der Kultur teilzunehmen. Durch die Eingliederung werde der Vertriebene nicht assimilierter Bayer oder Rheinländer, sondern bleibe Schlesier, Ostpreuße oder Pommer. Daraus leitet Staatssekretär Nahm das Recht der Bundesrepublik ab, auch die mittel- und ostdeutschen Provinzen als Bundesländer zu vertreten.
Die Herstellung einer harmonischen Wirtschafts- und Sozialstruktur unter Einbeziehung der Millionen von Heimatvertriebenen war zweifellos nicht einfach. Ein besonderes Problem stellte sich für die heimatvertriebenen Bauern. Noch 1954 warteten, wie der damalige Bundesminister Oberländer feststellte, 162.000 vertriebene Bauern auf die Zuteilung von Land. Hier ging es nicht nur um die Frage des Einsatzes von finanziellen Mitteln. Hier mussten auch im Zuge der Strukturveränderung der deutschen Landwirtschaft neue Methoden angewendet werden, um im Rahmen zweier großer Programme auch diesen Kreis der Heimatvertriebenen wieder sesshaft zu machen. Mit 5,4 Milliarden Mark aus den Kassen des Bundes und der Länder sind bis Ende 1963, nach Ablauf des ersten Fünfjahresprogramms, 149.000 vertriebene und geflüchtete Bauernfamilien angesiedelt worden. Ein zweites Fünfjahresprogramm sieht bis 1968 die Errichtung von weiteren 40.000 neuen Siedlerstellen vor.
Die Eingliederung der heimatvertriebenen Bauern und Landwirte ist nur ein Beispiel der deutschen Binnensiedlung, die sich Mitte des 20. Jahrhunderts vollzog. Es gibt noch viele andere Beispiele dieser durch den Strom der heimatvertriebenen und Flüchtlinge ausgelösten Binnenkolonisation. Noch vor 20 Jahren waren auf den Landkarten Namen wie Espelkamp, Waldkraiburg, Traunreuth oder Neugablonz nicht zu finden. Die Vertriebenen aus dem Osten brachten nicht nur Not, Elend und die Sorge nach der Zukunft mit, sie erwiesen sich in dieser Not und in diesem Elend auch als Kolonisatoren, als Gründer neuer Siedlungen, neuer Gemeinden, neuer Städte. Am Anfang standen allerdings keine Aufbau- und Flächennutzungspläne, keine Überlegungen, ob und wie man etwa eine selbstständige Vertriebenengemeinde gründen könnte. Nein, die vertriebenen Städtegründer nutzten lediglich die Reste zerstörter Munitionsfabriken, die ins bayerische Waldgebiet hineingestreut und erst nach dem Krieg demontiert und zerstört worden waren. Die Vertriebenen strömten in die Bunker, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Sie wollten überleben. Und weil sie überleben wollten, begannen sie sofort mit der Arbeit. Was stand ihnen in Bayern zur Verfügung? Ein zum größten Teil landwirtschaftlich strukturierter Raum. In diesem Raum strömten nun die Flüchtlinge, zumeist aus Böhmen, ein, brachten ihre Tüchtigkeit, ihren Optimismus, ihren Aufbau und Lebenswillen, ihre Tatkraft, ihren Fleiß, ihre Ausdauer, ihre Umsicht mit. Sie wollten keine Gemeinden, keine Städte aus der Retorte, sozusagen vom Reißbrett her schaffen, sondern sie wollten sich mit der von ihnen schon in der Heimat spezialisierten Industrie wieder sesshaft machen. Mit böhmischem Glas, mit der Herstellung von Gablonzer Schmuck, mit der Erzeugung von Musikinstrumenten wie einst in Graslitz und Schönbach, mit der Produktion von Handschuhen, mit der Posamenterie, mit der Herstellung von Tuchen und Leinenwaren. Das Experiment gelang. Dafür zeugen heute ganze vertriebenen Städte in Bayern wie Waldkraiburg, Geretsried und Traunreuth, wie Neugablonz und Bubenreuth oder die einzige außerhalb Bayerns liegende vertriebenen Stadt Espelkamp in Nordrhein-Westfalen, die mit Hilfe und Unterstützung der evangelischen Kirche und des schwedischen Hilfswerkes aufgebaut wurde.
Rasch wuchsen die Siedlungen und Gemeinden der Heimatvertriebenen, die sich zum Teil schon zu Städten, zu modernen Industriestädten entwickelten. In Geretsried beispielsweise, im bayerischen Landkreis Wolfratshausen, gab es zum Zeitpunkt der Gemeindegründung 36 Industrie-, 21 Handwerks- und 14 Handelsbetriebe. Inzwischen hat sich die Zahl der Industriebetriebe nahezu verdoppelt. 6 Bauunternehmungen sind hinzugekommen. Die Zahl der Handwerksbetriebe hat sich verdreifacht und die der Handelsbetriebe vervierfacht. Die Neusiedler haben es in kurzer Zeit verstanden, die staatlichen Hilfen für ihren eigenen wirtschaftlichen Aufbau, aber auch für den Ausbau der neuen Kommunen nutzbringend zu verwenden. Sie schufen moderne mittelständische Industriebetriebe. Sie setzten neuzeitliche Wohnsiedlungen in das ehemalige Bunkergebiet. Sie ließen neue kommunale Einrichtungen entstehen. In diesen Kommunen vollzog sich in der Praxis, was Staatssekretär Nahm vom Bundesvertriebenenministerium mit dem Begriff der Eingliederung verband, nämlich:
Eingliederung ist Teilhaberschaft an der Volkswirtschaft, der Eigentumsverteilung und dem Kulturleben, die dem Können, der Vorbildung, der Neigung und der Funktion in der heimatlichen Sozialstruktur entsprechen oder nahe kommen.
Das patenschaftliche Denken als ein Wesenselement der Eingliederung der Millionen von Heimatvertriebenen beschränkte sich aber nicht auf die vertriebenen Gemeinden, wo sich schon frühzeitig zwischen Neusiedlern und einheimischer Bevölkerung ein Verhältnis der Achtung und Wertschätzung, gegenseitige Hilfsbereitschaft und kulturelle Bindungen entwickelten. Aus der Spontaneität, mit der sich für die Vertriebenen und die einheimische Bevölkerung im Zuge einer raschen Wirtschaftsentwicklung die Lösung von großen gemeinschaftlich zu bewältigenden Aufgaben stellte und in dem sich verstärkenden Bewusstsein des Unrechts der Vertreibung sowie des Rechts auf Heimat für die Deutschen aus dem Osten, entstanden Patenschaften von Land zu Land, von Stadt zu Stadt. In etwa 200 Patenschaften haben sich indessen Länder, Kreise und Städte aus dem Bundesgebiet zusammengefunden, um vor allem die mittel- und ostdeutsche Kulturpflege zu fördern. Es geschieht in Arbeitskreisen der Volkshochschulen, bei der Unterstützung der Heimatarchive und bei der Beschaffung ostdeutschen Schrifttums für die ortsansässigen Bibliotheken, beim Organisieren von Ausstellungen, um die großen kulturellen Leistungen sichtbar zu machen, die im deutschen Osten erbracht worden sind und der Nachwelt erhalten bleiben müssen. Immerhin stammen 22 der insgesamt 66 deutschen Nobelpreisträger aus dem deutschen Osten. Unter ihnen sind Männer und Frauen wie
Professor Kurt Adler, geboren in Königshütte in Oberschlesien, der 1950 den Nobelpreis erhielt.
Der Physiker Max Born, der 1954 ausgezeichnet wurde und gebürtiger Breslauer ist.
Der aus Brandenburg stammende Bakteriologe Professor Domag.
Das Ehepaar Kori aus Prag und viele andere Professoren und Wissenschaftler. Die 22 ostdeutschen Nobelpreisträger sind Zeugnis für die großen kulturellen Leistungen, die dort erbracht worden sind. So wurde erst vor kurzem bei der Eröffnung einer Ausstellung erklärt, wie stark diese Gebiete in den geistigen, kulturellen und wissenschaftlichen Kreislauf unseres allgemeinen deutschen Lebens eingeschlossen waren und mit ihren Traditionen auch erhalten bleiben. Die geisteswissenschaftliche und kulturelle Leistung dieser 22 Männer und Frauen, aller akademischen Lehrer von den altehrwürdigen Universitäten Königsberg und Breslau beispielsweise, der Dichter, Künstler und Philosophen, ist nicht nur für das deutsche Volk von Bedeutung, sie hat vielmehr entscheidend an dem Fundus mitgewirkt, von dem Europa und die gesamte Welt heute zehren, die Welt im Westen wie auch die Welt im Osten.